Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Politischen Forums Ruhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum 113. Abendkongress des Politischen Forums und den mittlerweile vierten gemeinsamen Abend in Kooperation mit der Medizinischen Gesellschaft Essen. Unser besonderer Dank gilt der Medizinischen Gesellschaft und dem Vorstand Professor Budde und Professor Markus. Das darf ich mal selbstkritisch sagen, weil Sie die Liste unserer Gäste doch ungeheuer bereichern, indem wir dann eben nicht nur Betriebswirte und Juristen einladen, sondern auch Leute mit einem ganz anderen, das darf ich als Jurist sagen, ganz anderen intellektuellen Hintergrund. Das ist eine große Freude. Tucholsky, der Jurist war, hat gesagt, er war Jurist und Sie auch für mittelmäßigen Verstand. Aber das dürfen nicht Juristen nicht sagen. Wir freuen uns also sehr über unseren heutigen Gast. Zuerst gilt mein Dank aber noch der Sparkasse, die mit großer Treue uns unterstützt und uns hilft und auch heute Abend dankenswerterweise wieder Exklusivsponsor ist. Herr Beer, ich mache das jetzt so mit so einem halben Titel, weil wir noch nicht im Januar sind. Ich begrüße Sie mal einfach nur als Vorstand. Aber Sie kommen sicherlich gut ins nächste Jahr und dann begrüßen wir Sie auch als Vorsitzender des Vorstandes. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die besondere Begrüßung gilt unserem heutigen Vortragsgast, Dr. Ernst Werner Strahl. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht vorzustellen, inhaltlich sowieso nicht. Das macht Professor Budde gleich sehr viel besser und eloquenter als ich. Nur ein kleines Erlebnis, was ich in den letzten Tagen hatte, als ich jemanden begrüßte und sagte, ja, dann sehen wir uns ja sicherlich beim Politischen Forum. Ja, ja, sagte er, da kommt der Dr. Strahl. Das ist eine Legende, meine Kinder waren bei dem. Und dann sage ich, ist er dadurch zur Legende geworden? Nein, das war wohl nicht der Fall. Dr. Strahl ist 1944 nördlich von Königsberg geboren, ist im gleichen Jahr mit seiner Mutter und seiner Schwester geflohen, kam in das kriegszerstörte Wuppertal, hat dann Abitur in Velbert gemacht. Da hielt ihn warum auch immer nicht viel, ist nach Freiburg gegangen, nach Bonn gegangen, hat dort Medizin studiert, aber das Ruhrgebiet hat ihn fest in den Griff geholt. Der Liebe wegen ist er nämlich nach Essen zurückgekommen, ein sicherlich guter und überzeugender Grund. Hat an der Universität in Essen sich weitergebildet im Bereich Neurochirurgie und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und ist nun seit 25 Jahren niedergelassener Kinderarzt in Werden. Das wäre sicherlich schon ein Grund, ihn heute als Vortragsgast zu haben, aber es gibt noch einen weiteren. 1980 hatte Dr. Strahl den Ersteinsatz für Kap Anamur und er hat dort jahrelang dann weitergearbeitet, 10 Jahre im Vorstand. Sein friedenspolitisches Engagement findet auch statt im Bereich internationaler Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und in der Gesellschaft für deutsch-russische Begegnungen. Lassen Sie mich noch ein, zwei Sätze zur Geschichte, Struktur, Zweck und Organisation von Kap Anamur sagen. Die Gründung des gemeinnützigen Vereins war 1979 und ist berühmt geworden durch die vietnamesischen Flüchtlinge, durch die furchtbaren Umstände der Versuche, die sogenannten Boat People zu retten. Zehntausende konnten gerettet werden. Die Schiffe waren völlig überladen, altersschwach, zahlreiche Piratenübergriffe. Und als wir die Diskussion mit der medizinischen Gesellschaft hatten wegen dieses Themas und wegen des Gastes heute, haben wir noch nicht geahnt, welche erschreckende Aktualität das Thema bekommen würde. Im Fokus steht die medizinische Vorsorge, Versorgung und der Zugang zur Bildung. Es geht also wirklich nicht nur um eine Hilfe im Sinne von Transport, sondern um Nachhaltigkeit, in Kriegs- und Krisengebieten Strukturen zu schaffen, die das Leben der in Not geratenen Menschen dauerhaft und langfristig verbessern. Mittlerweile ist dieses Projekt in über 50 Ländern tätig, Schwerpunkte Asien und Afrika. Und der Mitbegründer Robert Neudeck ist im Februar diesen Jahres Deutschlands Bürger des Jahres der deutschen Zeitungsverleger geworden. Das Motto des Vereins Leben helfen, das gleiche Motto wie unser heutiger Vortrag. Ich übergebe jetzt das Wort an Professor Budde, einmal Ihnen zu danken, dass Sie uns helfen, solche Gäste zu bekommen, und Herrn Dr. Strahl, Sie ganz herzlich zu begrüßen.
Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste des Politischen Forums, der Medizinischen Gesellschaft, der Sparkasse Essen. Besonders guten Abend, lieber Herr Dr. Holter Fördner, lieber Herr Dr. Strahl. Herr Strahl, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Wir danken Ihnen als Medizinische Gesellschaft mit meinen Vorstandskollegen, mit Professor Markus und mit Herrn Dr. Bruder. Wie wir auch, und das machen wir zwar jedes Mal, aber ich finde, das ist es auch wert, das jedes Mal zu tun. Wir bedanken uns bei Herrn Schwenk, Herrn Marschner und all den netten Menschen beim Politischen Forum. Die Sparkasse hat uns auch in diesem Jahr nicht verlassen. Sie haben alle in der Diskussion gesehen, dass es gar nicht ganz einfach ist, für die Sparkasse ihre Sponsorentätigkeiten aufrechtzuerhalten. Und umso mehr bedanke ich mich bei Herrn Bär und heute auch bei Herrn Bohnenkamp, bei meinem Freund Volker Bär, dass uns das Haus auf gemeinsamen Vorstandsbeschluss wieder bei dieser Veranstaltung unterstützt. Denn wir könnten das ganz gewiss nicht selber machen. Als medizinische Gesellschaft möchten wir auch weiter Themen wie diese hier mit Ihnen besprechen, auf Gesundheitspolitik, auf andere Gesundheitsthemen aufmerksam machen und dabei verschiedenste Menschen zusammenbringen. Wir haben bisher mit Ihnen zusammengebracht und Sie mit Ihnen, Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Wir hatten im Jahr 2013 Frank-Ulrich Montgomery als Präsident der Ärztekammer und im letzten Jahr Bundesgesundheitsminister Gröhe. Nun haben wir Dr. Werner Strahl. Warum ihn? Als ich ihn gefragt habe, da hat er so getan, als ob er das auch nicht wüsste. Er ist von Natur aus bescheiden und ich wette, hier sitzen mindestens 300-400 ehemalige Kinder, die ihn so kennen, weil sie von ihm behandelt worden sind, und vielleicht eine vergleichbare Anzahl von mittlerweile Eltern. Ich darf Ihnen mal sagen, Herr Schwenk hat mir mitgeteilt in der letzten Umfrage, wir hatten dieses Mal 1600 Anmeldungen und wir hatten das Politische Forum hatte 1800 Anmeldungen für einen Bundesminister. Ich glaube, das zeigt, wie es dem Politischen Forum gelungen ist, gute Leute zu holen und ein Format zu schaffen, zu dem man kommt. Ist das, was wir heute tun, ein typisches Thema für die medizinische Gesellschaft? Ganz entschieden ja. Als wir das mit Herrn Schwenk diskutiert haben, da haben wir gesagt, wir möchten was aus der Medizin in Verbindung mit Politik, es heißt schließlich Politisches Forum. Wir wollen kein Spezialthema, wir wollen was, was vielleicht international interessant ist, und wir wollen was Internationales. Und wenn es geht, auch noch irgendwie etwas aus der Region. Das ist noch besser gekommen, wir haben nicht nur etwas aus der Region, sondern jemand, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, einen von hier, Herrn Strahl, und insofern passt es besonders gut. Während der Planungszeit hat das Ganze dann ungeheure Aktualität bekommen. Herr Dr. Holter Fördner hat das eben angesprochen. Eine sehr bedrückende Aktualität für viele von uns. Und wir haben in dieser Zeit gelernt, dass vieles, was wir bisher als Probleme zu bezeichnen pflegten, im Vergleich zu dem, was jetzt aufgetreten ist, doch eigentlich nur Aufgaben waren. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zum Menschen Werner Strahl, weil mir so viel an ihm liegt und weil ich mich freue, dass er zu uns kommt. Natürlich waren auch unsere Kinder bei Herrn Strahl, das haben wir gerade gehört, das ist kein besonders qualifizierendes Merkmal. Aber ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die Herrn Strahl als Arzt und Patienten sehr genau beschreibt. Ich war vor circa 15 Jahren hier bei einem Friseursalon, der in Nähe des Bahnhofs war und der von einer türkischen Familie betrieben wurde. Und ich war da häufiger und habe da eine Dame kennengelernt, die mich, ich hätte fast gesagt, immer behandelt hat. Und dann kam ich einmal und merkte, sie war schrecklich traurig und hatte geweint. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn passiert? Ja, meine kleine Tochter ist krank. Die ist 7 Jahre alt. Die isst nicht mehr, die hat Fieber. Dann habe ich Herrn Strahl angerufen und habe gesagt, Herr Strahl, über Versicherungen weiß ich gar nichts, aber da ist jemand, können Sie da nicht mal gucken? Natürlich konnte er. Und es waren, glaube ich, er hat mir gesagt, es waren die größten entzündeten Mandeln, die er je gesehen hat. Aber das Wichtige an der Geschichte, als ich wiederkam, Da sagte diese türkische Mutter mir, das war ein ganz eigenartiger Kinderarzt. Da waren lauter Gäste und Kinder im Wartezimmer, die gefragt haben, wann darf ich endlich zu Dr. Strahl? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Kindern beim Kinderarzt waren und das Erlebnis hatten. Bei Dr. Strahl ging das und das kennzeichnet ihn. Das Thema Kap Anamur. Seit 1979 Bootsflüchtlinge Vietnam, heute Bootsflüchtlinge am Mittelmeer, brandaktuell das Thema. Im Gegensatz zu Rettung von damals aus dem Wasser geht Kap Anamur heute viel weiter. Man will vor Ort helfen, das werden wir gleich hören, damit man nicht fliehen muss. Aber das findet in der Regel statt in Kriegsgebieten und unter Gefahr für diejenigen, denen geholfen werden soll und für die Helfer. Ich habe vor etwa 30 Jahren ein Buch gelesen. Ich habe den Autor leider nicht wiedergefunden. Vielleicht ist hier jemand, der mir helfen kann. Da stand geschrieben, wenn wir den Staaten jenseits des Mittelmeers den Wohlstand nicht bringen, sie werden zu Fuß kommen und ihn sich holen. Ich glaube, dem ist heute nichts hinzuzufügen. Es geht aber jetzt für Millionen von Menschen nicht nur um Wohlstand. Es geht um Überleben, es geht um Ernährung und es geht um medizinische Versorgung. Es geht schlicht um Unversehrtheit. Wir haben hier viele Ängste. Wir wollen auch hier keine zu einfachen Antworten auf schwerste Fragen geben. Es gibt in diesen Zeiten leider genügend Ratgeber, die das versuchen, und da wollen wir uns nicht einreihen. Man fragt sich natürlich, was kann man selbst tun, wie kann man aktiv werden? Was Kap Anamur tut, das sehen wir gleich. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor etwa 30 Jahren. Es war zur Zeit des Jugoslawienkrieges. Ich war in Münster Oberarzt an der Uni und hatte nachts drei schwerstkranke Herzinfarktpatienten behandelt, die am nächsten Morgen wieder die Zeitung lasen. Und dann sagte eine Kollegin zu mir, ja, jetzt hast du da drei Münsteraner gerettet und so. Hast du mal die Zeitung gelesen? Heute Nacht sind in Sarajevo 2000 Leute umgekommen bzw. verletzt worden. Glaubst du wirklich, wir machen was Wichtiges? Ich glaube, das ist zynisch. Das darf man nicht so sehen. Aber man muss das eine und das andere tun und man muss es tun, wo man ist und wo man es erreichen kann. Es gibt keinen Zwang. Ich möchte noch zwei Beispiele anführen, wie man mit der Situation umgehen kann und mit der jetzigen Situation verantwortungsvoll umgehen kann. Das erste ist für mich ein Beispiel, nicht völlig zufällig, aber wegen des Inhaltes auch nicht völlig zufällig, der WAZ vom Freitag. Da war ein großer Artikel, in dem diskutiert wurde mit dem Leserbeirat, wie soll eine Zeitung mit diesem Thema umgehen? Wenn wir schreiben, jetzt sind die Turnhallen belegt, regen sich alle auf. Wenn wir schreiben, nun stellt euch nicht so an, regt sich die andere Hälfte auf. Wie sollen wir berichten? Sollen wir das Foto von dem toten Jungen zeigen oder nicht? Das ist eine verantwortungsvolle Art, damit umzugehen. Als kleiner Gesichtspunkt. Eine weitere Perspektive, die man einnehmen kann. Wir lesen im Augenblick von einigen Menschen, die bereit sind, nicht nur theoretisch zu helfen, sondern wirklich was zu tun. In der Familie Familien aufzunehmen. Das sind häufig auch Prominente und dann hat man leicht den Reflex zu sagen, ja, die können das ja, die haben viel Geld, die haben Personal. Ich denke dann immer, vielleicht haben wir uns ein bisschen abgewöhnt, gute Taten einfach mal als gute Taten zu sehen. Und ich bin durch meinen Freund Klaus Pfeffer vor kurzem, nämlich an einer adventlichen Andacht letzte Woche, auf einen Zeitungsartikel gestoßen, aufmerksam gemacht worden in der Zeit. Da hat die Sängerin Sarah Connor als Gastautorin einen Artikel geschrieben. Auf die Gefahr hin, dass viele von Ihnen ihn kennen, möchte ich daraus noch kurz zitieren. Was ich geben will, heißt der Artikel und wurde am 16.10. veröffentlicht. Wir sind aufgeregt. Wie sehen Sie aus? Wie werden Sie sein? Wie werden wir uns verständigen? Sie kommen direkt aus der Kriegszone Aleppo in Syrien. Hier sind Sie fremd, sprechen unsere Sprache nicht. Ich spüre einen Anflug von Panik. Schließlich ist es meine Idee gewesen, eine Familie aus Syrien in unserem Haus aufzunehmen. Ich habe unter falschem Namen, eben um Öffentlichkeit zu entgehen, das Jugendamt angeschrieben und angeboten, ein Kind oder auch eine Familie aufzunehmen, falls Bedarf besteht. Wie naiv von mir, angesichts dieser Massen, die zu uns strömen, zu denken, dass es wahrscheinlich ewig dauern würde. Es dauerte keine halbe Stunde. Da klingelte mein Telefon, es gäbe einen akuten Notfall. Eine Frau aus Syrien mit ihren 5 Kindern. Sie können nicht in der Notunterkunft bleiben, da sie zu viele seien und zu laut. Das kam mir irgendwie bekannt vor, zumindest das zu viele und zu laut. Ich bin das älteste von 8 Kindern. Informationen hatte ich vorab nur wenige. Eine 39-jährige Frau mit 5 Kindern, das jüngste ein Säugling von 5 Tagen, das älteste ein Mann von 20 Jahren. Sie würden Menschen mit Narben an Körper und Seele sein, die detonierenden Bomben und Granatsplitter hautnah erlebt haben, so viel wusste ich. Also rief ich die Person an, die schon aus Prinzip immer gegen den Strom schwimmt, meine Mutter. Als ich ihr erzählte, dass ich vorhabe, eine Familie aus Syrien aufzunehmen, wunderte sie sich nicht einmal. Sie sagte nur, hol dir den Maxi-Krusi für den Neugeborenen von deiner Schwester und einen Zwillingswagen für die 2- und die 4-jährigen Mädchen, mussten wir auch noch haben. Typisch, sie ist so herrlich praktisch und wenn irgendwo angepackt werden muss, kann man sich auf sie verlassen. Am selben Abend hatte ich aber noch eine Aufgabe zu bewältigen, vielleicht die schwierigste. Das Gespräch mit meinem Mann und meinen Kindern. Im kleinsten Kreis erlebte ich, was zurzeit in ganz Deutschland diskutiert wird. Das Für, das Wider und vor allem das Wie. Mein Mann war skeptisch, fragte mich 1000 Sachen. Woher kommen Sie? Wie lange bleiben Sie? Was haben Sie erlebt? Wo ist der Vater? Wie sollen wir uns verständigen? Was ist, wenn etwas passiert? Wer ist für Sie verantwortlich? Bist du dir ganz sicher, dass du das machen willst? Am Ende sagte er nur, ich weiß, wie viel es dir bedeutet, lass es uns versuchen. Aber das ist dein Ding. Du kümmerst dich um sie. Glaub nicht, dass ich jetzt hier morgens die Behördengänge mache. Auch unsere 3 Kinder hatten viele Fragen und äußerten ihre Bedenken. Wir sind doch schon eine große Familie. Oder eigentlich wollte ich ja keine Geschwister mehr. Als ich ihnen erzählte, dass diese Kinder aus dem Krieg kämen und weder ein eigenes Bett noch ein Spielzeug, geschweige denn richtige Kleidung besäßen, gab es kein weiteres Überlegen. Sie waren zauberhaft, großartig und generös mit allen Spielsachen, die sie nicht mehr brauchten. Wie so oft machten meine Kinder mir vor, wie einfach es gehen kann. Jetzt sind sie da. Schüchtern steigen sie aus dem Großraumtaxi. Sie haben nur ein paar Plastiktüten mit ihren Habseligkeiten dabei und einen alten Kinderwagen, in dem das Neugeborene liegt. Die Mama sieht geschafft aus, traurig und kraftlos. Die 2 und 4 Jahre alten Mädchen klammern sich ängstlich an ihre Mutter. Der 20-Jährige schiebt das Baby, sagt schüchtern Hallo. Nur der 11-Jährige marschiert munter in den Garten und plappert ein paar Worte auf Deutsch, die er bereits aufgeschnappt hat. Manchmal kommen die Dämonen des Krieges zurück, wenn es dunkel wird, wenn eine Tür laut knallt oder ein Flugzeug besonders tief über unseren Garten fliegt, sind sie da. Dann weinen die Mädchen, verstecken sich hinter ihrer Mutter und beißen sich vor Angst die Lippen blutig. Der Junge im Alter meines Sohnes erzählt, jetzt wo sein Deutsch von Tag zu Tag besser wird, öfter von seinem Leben in Aleppo, von den Waffen, die die Kinder dort auf den Straßen finden, mit denen sie spielen und im Spiel dann um sich schießen, von seinen Freunden, die so gestorben sind. Er spricht völlig selbstverständlich von den vielen Toten, die er gesehen hat und von seinem Vater, der von Granatsplittern schwer verletzt wurde. Während ihrer Flucht sind sie vom Vater getrennt worden. Er sitzt in einem Flüchtlingslager in der Türkei fest. Wir sind jetzt 6 Leute mehr zu Hause und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Wie lange, wissen wir heute noch nicht. Geld für die Unterbringung bekommen wir nicht, das stünde uns zu, aber wir haben uns nicht darum bemüht. Ich maße mir nicht an, ein Vorbild zu sein. Ich kann verstehen, dass nicht jeder Flüchtlinge in seinem Haus aufnehmen will. Aber was sich jeder erlauben kann, ist ein bisschen Wärme, Nähe, Trost und Liebe zu spenden, ohne sich fürchten zu müssen. Ohne sich fürchten zu müssen. Wir werden in der Zukunft noch viele, viele, unvorstellbar viele vielleicht Beispiele dieser Art benötigen, um der Situation gerecht zu werden. Das war ein kleiner Eindruck, wie eventuell eine Möglichkeit besteht, hier mit den Dingen umzugehen. Herr Dr. Strahl wird uns nun berichten, wie man auf der ganzen Welt jeweils vor Ort etwas tun kann, wenn man Ausdauer, Mut und Begeisterung dazu hat. Lieber Herr Strahl, wir sind sehr gespannt auf Ihren Bericht und Ihre aktuelle Weltsicht aus der Perspektive von Kap Anamur, Deutsche Notärzte e.V. Ich bitte Sie nun zu Ihrem Vortrag Leben helfen.